Der heutige Predigttext steht im ersten Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl uns vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Halleluja.
Ich habe das bei der Begrüßung gesagt, Streit kennen wir irgendwie alle. Aber Versöhnung, kennen wir wirklich Versöhnung und haben das schon mal so richtig innig und tief erlebt? Und das soll eben das Thema der Predigt sein. Wie kann das Versöhnung geben? Wie kann Versöhnung gelingen? Nach all dem, was vielleicht passiert ist, nach Leid und Schmerz, nach dem feurigen Streit oder der ganz kühlen Distanz, die man irgendwie so zueinander aufgebaut hat. Wie geht das? Eben haben wir in der Lesung von Karin von Josef und seinen Brüdern gehört. Die waren lange Zeit ihres Lebens verfeindet bis aufs Blut. Sie waren dann getrennt voneinander und dann wieder vereint und am Ende tatsächlich versöhnt. Und Frieden ist am Ende eingekehrt zwischen ihnen. Und das will ich mir heute mal anschauen. Und dazu, um das besser zu verstehen, müssen wir uns einmal auch diese Vorgeschichte angucken, wie das eigentlich alles dazu kam, zu diesem Streit, zu einem Wiedersehen und dann zu einer Versöhnung. Ein Mann namens Jakob hatte 12 Söhne. Falls ihr noch Namen für Kinder oder Enkelkinder braucht, sie hießen Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Josef, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad und Aser. Diese Brüder, die standen in einem permanenten Wettstreit um die Gunst ihres Vaters, wen er wohl am liebsten hätte, wen er am meisten lieben würde. Also alles ganz normal. Wer ein paar Kinder hat, der weiß genau, das läuft so. Die Kinder balgen sich irgendwie so um die Gunst der Eltern und wollen Aufmerksamkeit haben. Also ganz normal bei denen erstmal. Josef war jetzt aber kein normales Kind, er war ein Träumer. Kein Hans Kuck in die Luft, der irgendwie so ein bisschen behäbig war und immer so sich durch den Tag träumte, sondern ein wirklicher Träumer, der Visionen hatte. Einmal träumte er, 11 Sterne und die Sonne und der Mond würden sich so vor ihm verneigen. Total schwer zu deuten, was das bedeuten könnte, dass er 11 Brüder hat und 11 Sterne sich so vor ihm niederbeugen. Komisch, oder? Und er träumte noch ganz viel mehr. Und er war dann leider auch für ihn Papas Liebling. Eines Tages, das schenkte Jakob so völlig außer der Reihe, ohne einen Anlass, ohne einen großen Geburtstag, ihm einen richtig bunten Mantel. Und das wird bestimmt keiner von H&M gewesen sein, sondern eher so einer von Hugo Boss oder von Tommy Hilfiger. Und um es kurz zu fassen, irgendwann, da platzte den Brüdern so der Kragen. Und dann verhauten sie ihn tüchtig. Das wäre vielleicht ja noch so eine verständliche Maßnahme gewesen, wo manche von uns so leise applaudieren würden und sagen: Ja, gut gemacht, endlich zeigt dir das dem Vatersöhnchen mal so richtig. Aber dann passierte Folgendes: Sie stießen ihn in ein Loch hinein und sie verkauften ihn als Sklaven an Sklavenhändler und er wurde nach Ägypten als Sklave weggeführt. Und dem Vater erzählten sie dann auch noch, dass wilde Tiere den Josef gefressen hätten, getötet hätten. Völlig krass, völlig entsetzlich und erschütternd, wie diese Brüder mit ihrem Bruder Josef umgegangen sind. Josef kommt als Sklave nach Ägypten und er macht da ganz schlimme Sachen im ersten Moment durch, weil er in den Knast kommt, ins Gefängnis. Aber genau da, in diesem tiefsten Loch, da dreht sich nochmal seine Story, seine Geschichte um. Da ist nämlich jemand, der entdeckt in ihm großes, riesiges Potenzial. der entdeckt dieses Visionen, Träumen und Auslegen können. Und er macht es so gut, dieser Josef, dass er aus dem Gefängnis rauskommt und dass er aufsteigt in der Hierarchie in Ägypten. Am Ende ist er die unangefochtene Nummer 2 in Ägypten. So groß ist er geworden, vom Sklaven zum Vizepräsidenten. Was Josef anpackt, gelingt. Und da gab es diese Hungersnot, schwere Zeiten, Zeiten, in denen Menschen fliehen, weil sie nicht genug zu essen haben, und sie verlassen ihre Heimat auf der Suche nach ein bisschen Erbarmen und nach ein bisschen was zu essen. Und so treibt es auch Jakobs Familie nach Ägypten mit den ganzen Brüdern dabei. Sie ahnen nicht, was sie erwartet, sie hoffen einfach auf ein bisschen Erbarmen und Unterstützung. Und sie treffen auf Josef. Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und Josef nimmt sie auf, den alten Vater, die 11 Brüder, der ganze Tross, der da kommt, und er versorgt sie. Der Bruder, den sie loswerden wollten, von dem sie dachten, er sei tot, der wird ihr Retter selber vor dem Tod und lässt nicht von ihnen los. Das ist die Vorgeschichte. Und wie geht's jetzt weiter? Und ich mache mal so einen Schlenker. Wie würden wir uns eigentlich wünschen, dass es weitergeht? Jetzt treffen die sich wieder. Wie würden wir uns wünschen, dass es so weitergeht, nachdem er sie irgendwie netterweise versorgt hat und jetzt vielleicht in einem stillen Moment, wo er nicht mehr die Nummer 2 im Reich sein muss, sondern wieder die Privatperson Josef mit seiner Geschichte, die er hatte und wo er seine ganzen Brüder kennt. Wie würden wir uns jetzt wünschen, wie es weitergeht? Die einen denken, Josef, mach die Brüder kalt, hau ihnen richtig die Schädel ein. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das haben die doch voll verdient. Die waren doch richtig fies zu dir. Das wird natürlich niemand hier in der Kirche trauen, sich auszusprechen, weil wir ja auch hier sind. Aber manche denken es vielleicht. Aber im Ernst, das wäre völlig falsch von Gottes Maßstäben her gedacht und völlig unangemessen. Ich glaube, tief in Männern würden wir uns auch was anderes nämlich wünschen, nämlich, dass es so weitergeht. Da sitzen sie also abends nach dem Wiedersehen auf der Terrasse, der Grill ist angeschmissen, Vegetarisches und Fleischiges liegt da drauf, die Sonne geht gerade unter, der Wind weht leicht durch die Haare. Und dann sagt Jakob, der alte Vater, Mensch Jungs, jetzt stellt euch mal nicht so an, vertragt euch mal. Ja, so schlimm war das jetzt auch nicht. Oder Ruben, der Älteste, schlägt vor, ja komm, wir haben schon ein bisschen Mist gemacht, ne? Aber ja, wollen wir uns nicht vertragen, ist doch schon okay, ne? Komm, hier. Oder Levi, der hat auch eine fromme Idee. Wir sollen uns ja einander vergeben, Josef. Komm, wir sehen, es war ja nicht in Ordnung. Aber Frieden, Peace, wollen wir? Und Josef sagt dann völlig berührt von all dem und der Wiedersehensfreude, ja, das ist jetzt wohl dran, lass uns vertragen. Und dann liegen sie sich weinend in den Armen und Simeon greift zur Gitarre und singt Havenu Shalom Alechem und Naphtali zitiert aus Psalm 133, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und dann tanzen sie Ringelreihen und starren in den Sternenhimmel und alle weinen und lachen und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das würde uns gefallen, oder? Das wäre schön. So war es aber leider nicht. Und so ist es leider auch heute ganz oft nicht. Auch das ist die traurige Realität, dass wenn wir Beziehungen haben, die in die Brüche gegangen sind, dass das nicht so einfach funktioniert, sondern dass da Schwierigkeiten mit dabei sind. Also kommen wir nicht drum herum. Wir müssen uns mal anschauen, wie das denn passiert ist, wie der lange Weg der Versöhnung geschehen ist. Und es war tatsächlich ein langer, langer Weg. Am Ende versöhnen sie sich tatsächlich. Den Zielpunkt müssen wir im Blick behalten. Am Ende steht diese Versöhnung. Aber wie konnte es dazu kommen? Es waren 5 kleine Veränderungen, die ich mir anschauen will. Und vor allen Dingen als großes Ding war es aber einfach ein Wunder. Überall da, wo Versöhnung geschieht, ist es ein Wunder. Dass eine Seite von so einem Konflikt nicht irgendwie dicht macht und zumacht und gar nicht mehr mit dem anderen reden will. Oder dass da nicht noch größerer Streit und vielleicht sogar Gewalt ausbricht. All das ist ein Wunder. Wenn man das so betrachtet, kann man auch sagen, das, was da am Kreuz passiert, diese Versöhnung, ist ein Wunder. Das größte Wunder von allen. Versöhnung ist ein Wunder. Und wenn das die Versöhnung ist zwischen Gott und Mensch, dann ist es das größte Wunder überhaupt. Das schon mal als erste Randbemerkung. 5 kleine Veränderungen passieren, die dieses Wunder vorbereiten. Die erste Veränderung, es vergeht Zeit. Und es vergeht super viel Zeit. 17 Jahre. 17 Jahre. 17 Jahre liegen zwischen der Hungersnot und dem Wiedersehen der Brüder auf der einen Seite und der Versöhnung andererseits. 17 Jahre. 17 Jahre lang Haus an Haus. Irgendwie Waffenstillstand, aber auch irgendwie nicht mehr. Der Josef gibt seinen Brüdern so ein Dach über dem Kopf und dann geht er wieder ganz normal seinen Geschäften und seinem normalen Leben nach. Da war keine Klärung. Anders als in den Kinderbibeln, wo das irgendwie immer sofort und direkt passiert, hat das gedauert. 17 Jahre. Da gab es bestimmt viele steife Geburtstagsfeiern, da gab es bestimmt viel Unausgesprochenes, Ungeklärtes, Verschwiegenes. Niemand sprach über diesen Elefanten, der da im Raum rumwaberte. Zeit muss vergehen, bis sich dieses Verfestigte wieder aufweicht. Und dann gibt es diesen Anlass, dass Jakob, der Vater, stirbt. Und es gibt da diese Beerdigung. Und dann sitzen sie irgendwann nach dem Kaffeetrinken am Tisch und der ganze Streuselkuchen ist dann aufgegessen. Und die Brüder spüren, jetzt geht das so nicht mehr weiter. Der alte Vater, der hat so einen Sicherheitsabstand zwischen ihnen garantiert. Und niemand wagte in seiner Gegenwart Streit anzufangen. Aber jetzt ist Jakob weg. Was wird nun passieren? Und die Brüder rechnen einfach mit dem Schlimmsten. Jetzt könnte Josef sich ja rächen. Also müssen wir, die Brüder, schnell was unternehmen. Noch einmal muss Jakob herhalten. Josef, sagen sie, Jakob, unser ehrwürdiger Vater, wollte, dass du uns nichts antust. Wir erfahren gar nicht, ob das wirklich so war, ob das wirklich der letzte Wunsch von Jakob war. Aber es kann sein, dass es so gewesen ist. Es ist nicht unmöglich. Jedenfalls müssen wir festhalten, es gibt eine Zeit, die noch nicht reif ist. Und es gibt eine Zeit, in der die Dinge dann wirklich reif sind. Was heißt das für uns? Hoffentlich sind es nicht immer 17 Jahre. Halte durch. Lerne zu vertrauen, lerne zu hoffen und vertrau auf Gott, dass er genau den richtigen Zeitpunkt in deinem Leben reinsetzen wird. Die zweite Veränderung. Josef durchbricht die Familienspielregeln. Wie kommen die Brüder jetzt eigentlich nach 17 Jahren, wo sie Ruhe hatten, auf die Idee, jetzt könnte es passieren, jetzt könnte Josef sich rächen? Wo kommt dieser Gedanke eigentlich her? Und es liegt daran, dass in ihrer Familie bestimmte Regeln herrschten. Da müssen wir uns die Familiengeschichte mal anschauen. Da gibt es zwei Werte oder auch, man kann sagen, Nicht-Werte, schlechte Werte in ihrer Familie. Das eine war, Väter wurden hochgehalten. Väter waren wichtig, die ehrte man, auf die hörte man, die waren die Superpersonen in spe. Und das andere in der Familiengeschichte von dieser Familie war Streit und Zoff und Entzweiung. Diese beiden Dinge gab es in dieser Familie. Der Begründer der Sippa, Abraham, konnte nicht mit seinem Neffen Lot zusammen wirtschaften, also trennten sie sich. Das Verhältnis von Vater Jakob mit dem Bruder Esau war eine einzige Katastrophe. Lügen, Betrug waren das ständige Muster ihrer Beziehungen, die sie hatten. Und dann entwickeln Familien Familienregeln. Der Onkel Esau, aus Sicht der Brüder, der Onkel Esau, der hat ein einziges Mal die Regel ausgesprochen, die diesen Hass und diese Entzweiung, die in dieser Familie einfach herrschte, mit diesem Wertschätzen des Vaters so zusammenbrachte. Er sagte nämlich, wenn Vater tot ist, dann bringe ich Jakob um. Wenn die Beerdigung vorüber ist, dann erschlage ich hier meinen Bruder Jakob. Solange der noch da war, war Frieden und Stillstand, weil er das gewährleistete, der Vater. Aber der Hass war da und er blieb so lange, bis der Vater dann starb. Woher wissen also, dass Josefs Brüder handeln müssen? Antwort, sie kennen die Familienregel. So macht man das bei uns. So macht man das bei uns. Familienregeln sind mega mächtig. So macht man das bei uns in der Familie. Und ich glaube, und ich würde sogar fast sagen, ich befürchte, ihr kennt auch Familienregeln. Ihr habt selber Familienregeln bei euch. Vielleicht die euch aufgezwungen wurden von euren älteren Personen in der Familie. Vielleicht seid ihr auch diejenigen selber gewesen, die ganz unbewusst so eine Familienregel begründet haben und die jetzt in so eine Familie reingekommen sind. Familienregeln sind mächtig. Und Versöhnung kann es bei Josef und den Brüdern geben, weil Josef diese Familienregel durchschaut und weil er sie verabschiedet. Er sagt, Ade Familienregel, auf Wiedersehen, tschüss, raus zur Tür mit dir. Sie hat so viel Leid über uns gebracht, ich höre jetzt auf damit. Ich höre auf damit. Das ist die zweite Veränderung. Und die Frage an dich ist, welche Familienregel oder Regeln gibt es eigentlich bei dir? Welche sind so mächtig und auch so falsch, dass sie schon so viel Leid über deine Familie oder auch über dich selber gebracht haben? Und kannst du mit ihr brechen? Kannst du Ade sagen? Tschüss Familienregel. Raus zur Tür mit dir. Und kannst du mit Gottes Hilfe dann neue Wege beschreiten? Josef macht es, er bricht mit der Familienregel und er sagt, auch wenn der Vater jetzt tot ist, ich lasse meinen Hass jetzt nicht raus. Und dann die dritte Veränderung. Schuld wird beim Namen genannt und eingestanden. Und das wird schmerzhaft und ist auch schmerzhaft für diese ganzen Brüder, die sich da jetzt sehen. Jetzt kommt nämlich alles auf den Tisch. Die Brüder benennen jetzt wirklich mal ehrlich, was ihr Konto belastet. Wir sind Missetäter und Sünder. Wir haben dich, Josef, verraten und verkauft, um dein Leben betrogen und in Gefahr gebracht. Punkt. Sie sagen nicht etwa, ah Josef, wir haben es nicht so gemeint. Doch, sie haben es genau so gemeint. Und sie entschuldigen sich nicht. Ah, das war doch keine Absicht, Josef. Aus Versehen ist das passiert, dass wir dich in das Loch geworfen haben und als Sklaven verkauft haben. Doch, es war nämlich Absicht. Ihr Bruder sollte weg, der sollte tot sein. Sie stehen zu ihrer Bosheit. Sie bekennen ohne Wenn und Aber ihr Versagen, ihre Missetat, ihre Schuld und Sünde. Und was macht Josef? Josef bestätigt das, genau so. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, sagt er. Es ist euch nicht einfach nur unterlaufen, ihr hattet nicht eine schwache Stunde. Lasst uns die Dinge beim Namen benennen. Eure Pläne waren abgrundtief böse, niederträchtig und gemein. Genau das sagt Josef dann. Versteht ihr, was hier passiert? Es wird hier reiner Tisch gemacht. Und das geschieht nur, weil endlich eingestanden wird, was da passiert ist. Das hat was Erlösendes. Die Opfer, die hören endlich, dass es Unrecht war. Und die Täter, die dürfen endlich alle Entschuldigungen fallen lassen, die ihr Gewissen eh nie selber geglaubt hat. Ohne solche Klarheit wird es nie Versöhnung geben. Da reinigt sich was, da löst sich was Schweres im eigenen Herzen auch. Darum wird hier so viel geweint. Wenn man die Geschichte noch ein bisschen länger liest, dann wird da 7-mal geweint. 7-mal weint Josef in dieser Geschichte. Der Vizepräsident von Ägypten, das muss man sich mal vorstellen, was der für Emotionen rauslässt. Völlig krass. Dieses Versteinerte, das verflüssigt sich und löst sich auf in Tränen, weil reiner Tisch gemacht wird. Ist es auch dran in deinem Leben, so reinen Tisch machen? Gibt es da was, wo du das tun müsstest und könntest? Schuld benennen, Sünde klar aussprechen, Sünde gegenüber Gott, Sünde gegenüber anderen Menschen? Es braucht diese Klarheit, damit Vergebung wachsen kann. Die vierte Veränderung. Josef ist ein anderer geworden und er hat etwas Wichtiges begriffen für seine Stellung als Mensch. Josef war am Anfang ein Träumer. Er hat geträumt von diesen 11 Sternen, Sonne und Mond, die sich so vor ihm verbeugen. Und jetzt passiert es tatsächlich. Die Brüder kommen zu ihm, sie knien sich sogar vor ihm hin, die tiefste Demutsgeste, und sie flehen ihn an, tu uns nichts, bitte, hau uns jetzt nicht den Schädel ein. Er ist am Ziel seiner Träume angekommen, kann man sagen. Sein Traum ist Wirklichkeit geworden. Aber ist das jetzt wirklich so, dass er die tiefste Erfüllung gefunden hat? Nein, keineswegs. Keineswegs ist er jetzt am Ziel seiner Träume. Er will nämlich jetzt nicht mehr das haben, wovon er als junger Mann geträumt hat. Er ist erwachsen geworden und er hat verstanden, dass er auch nur ein Mensch ist und dass er unter Gott steht. Er hat erlebt, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat, und er weiß, dass Gott Gott ist und er ist nur ein Mensch. Und Menschen zwingen einander nicht auf die Knie und wollen einander nicht fertig machen und sollen das auch nicht, sollen andere Menschen nicht auf die Knie zwingen. Josef hat Demut gelernt, vielleicht auch im Gefängnis, wo er reingesteckt wurde, und er hat begriffen, wie er zu leben hat, dass er völlig auf Gott angewiesen ist und dass er sich nicht über andere Menschen erheben will. Ich bin nur ein Mensch, und das hat ihn verändert. Er muss sie nicht mehr besiegen, seine Brüder, er muss nicht mehr über ihnen thronen. Veränderung, Vergebung wird möglich, weil Josef sich verändert hat. Wo befindest du dich in einem Kampf mit anderen Menschen? Wo willst du siegen? Das muss ja nicht in einem Streit sein, das kann ja auch allgemein im Miteinander sein. Auf der Arbeit willst du deinen Kollegen besiegen, weil du besser sein willst als er, zum Beispiel. Oder viele andere Dinge ließen sich sicher auch nennen. Wo willst du nicht nachlassen? Siehst einen Menschen irgendwie als Feind? Oder denkst du, bist besser als er? Lerne von der Demut von Josef und schau Jesus an, wie demütig er wird. Und lass dir sagen, du bist auch nur ein Mensch unter Gott. Die fünfte Veränderung. Im Rückblick kann Josef sein Leben neu deuten. Und das ist tatsächlich sehr herausfordernd, weil er sich mit der eigenen Geschichte versöhnt. Man kann nämlich am Ende auch nicht so einen Kalenderspruch draus machen. Am Ende wird alles gut. Und dann hängt man sich den ins Zimmer auf, wie so einen philosophischen Spruch, und denkt sich, oh, das Leben ist so schön. Nee, weil Josef krasse Dinge auch durchmachen musste. Josef sagt sinngemäß auch zu seinen Brüdern, Menschen wollen Böses, aber Gott gedenkt, Gutes zu machen. Das, was Josef da sagt, das kann er hier sagen. Das kann er jetzt sagen, mit seiner eigenen persönlichen Perspektive auf sein Leben. Er hätte das kaum gesagt, als er als Sklave von dem Sklavenhändler mitgenommen wurde und nach Ägypten verschifft wurde. Er hätte das kaum gesagt, als er im Knast saß und es ihm da dreckig ging. Er kann das sagen, weil er erlebt hat, dass Gott die Dinge in seinem Leben auf den Kopf gestellt hat und gewandelt hat und positiv verändert hat. Er landet als Sklave in Ägypten. Das war, glaube ich, nicht so sein Lebensplan. Keiner von uns würde, glaube ich, sagen, mein Lebensziel ist einmal ein Sklave in Ägypten zu werden und sich darüber zu freuen. Das würde keiner sagen, niemand. Man würde fast eher leider sagen, ich möchte gerne ein Sklavenhändler sein. So. Josef landet als Sklave in Ägypten, aber genau da hat ihn Gott gebraucht und verwendet. Er konnte nur da in dieser Situation das tun, wozu Gott ihn eingesetzt und berufen hat. Er hat das ganze Land in Zeiten des Hungers geführt. Er konnte der Familie dann Hilfe in bitterer Not geben, weil er diesen tiefen Weg durch die Tiefe seines Lebens antrat. Das Volk Gottes blieb am Leben, weil ein kleiner Junge aus Jakobs Familie tat, was Gott ihm zumutete und wagte, was Gott ihm auftrug. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass Gott dir was zumutet, dass Gott dir was aufträgt und du das innerlich eigentlich spürst und du dir das gar nicht traust auszusprechen, weil du das Gefühl hast, das kann doch nicht sein. Aber es kann sein, dass Gott das manchmal macht und dass aus dem, wo du dich gerade befindest, das gewendet wird und was ganz Schönes und ganz Positives und Wertvolles daraus entsteht, weil Gott es verwendet. Und das finde ich unglaublich überwältigend bei ganz vielen Lebensgeschichten, die ich auch schon gehört habe. Wie groß da Gott ist, dass nur er sowas hinkriegt, dass solche Wege nur er beschreitet und auch wendet. Dass er diese große Umkehrung des Lebens immer wieder neu in Gang setzt. Im Rückblick sagt Josef zu den Brüdern, ihr wolltet Böses? Ja, aber Gott nicht. Ihr hattet einen Plan? Ja, aber Gott hatte auch einen Plan. Ihr hattet die Kontrolle über mich? Keineswegs. Gott hat alles so gewendet, dass es gut werden musste. Und das ist am Ende das, was Josef öffnet. Dass er auf sein Leben blickt und dass er erkennt, Gott ist da drinne. Und Gott hat es genauso gewoben und Gott will diese Versöhnung auch. Gibt es Verletzungen in deinem Leben? Nicht beerdigte Konflikte, die du genauer betrachten könntest und wo du siehst, da ist Gott mit drinne, da sind Gottes Fußspuren mit dabei. Kannst du den nächsten Schritt gehen und vielleicht auch das Herausfordernde deines Lebens annehmen aus Gottes Hand und Vergebung entstehen lassen? Fünf Veränderungen. Zeit muss vergehen, Familienregeln werden außer Kraft gesetzt, Schuld wird beim Namen genannt, Menschen werden innerlich verändert und im Rückblick kann man Gottes Handschrift erkennen. Das alles ist ein Wunder. Das gibt es nicht immer so, aber wo Gott zum Zuge kommt, wo Jesus reagiert, da kann das passieren. Die Brüder bitten wörtlich, tragt doch diese Sünde, tragt doch diese Bosheit. Sie wagen gar nicht von Vergebung zu sprechen, das ist ihnen zu viel und zu hoch. Sie bitten nur von dem Tragen, er trage uns mit dieser Last. Wir müssen gemeinsam mit dieser Geschichte, mit dieser Schuld leben. Aber trag das doch, Josef, damit wir mit der Schuld leben können. Weiter geht's da an der Stelle nicht. Und es gibt diesen einen, der wirklich alles trägt. Der, auf dessen Namen wir getauft sind. Der, an dem sich alle bösen Pläne ausgetobt haben. Der, der alle Schuld wirklich trug. Der trug sie an sein Kreuz. Der trug das fort. Der löste uns von allen unseren Verfehlungen, dass das Harte unseres Herzens sich verflüssigt und erweicht wird. Jesus Christus, dessen Name höher ist als alle anderen Namen, der trägt es, der trägt diese Verfehlung, der trägt unsere Konflikte, der trägt unsere Schuld, der trägt auch das, was an uns schuldig geworden ist, das, was uns schwer auf der Seele lässt, das trägt er. Das, besser gesagt er ist die innerste Kraft, die diese Versöhnung möglich macht. Im ersten Johannesbrief, da heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und man kann das, glaube ich, auch ersetzen und sagen, lasst uns vergeben, denn er hat uns zuerst vergeben. Was ist dein nächster Schritt? Wofür ist deine Zeit reif? Welche Familienregel kannst du brechen? Welches Böse muss endlich eingestanden werden? Und wofür bist du bereit, weil du dein Leben im Lichte Gottes neu sehen kannst? Amen.